Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind zurück. Lang hat es gedauert, über einen Monat war es jetzt, dass wir Sommerpause gemacht haben. Und nachdem diverse Leute von WM-Zügen abspringen und aber auch sich die NBA-Saison immer mehr nähert, haben wir uns gedacht, langsam wäre es mal wieder Zeit, dass wir über die NBA sprechen. Wir, das sind wie immer der unverbesserliche
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und ganz kurz, Hauptgrund dieser langen Pause war der Herr Freaks, der geurlaubt hat. Wie war es denn, Ole?
Entspannt und entspannend. Kann ich nur empfehlen. Also auch gerade mal 4 Wochen am Stück ist super. Ich weiß, es ist meistens relativ unrealistisch, das am Stück zu machen. Habe ich auch, das war jetzt das zweite Mal in meinem Erwachsenenleben, dass ich das hinbekommen habe. Aber sollte man öfter tun. Lohnt sich.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So kommt man mal ein bisschen runter. Du hast auch einiges gesehen, hast du schon ein bisschen erzählt.
Ja, ich habe eine kleine Europa-Rundreise gemacht. Mich durch Frankreich und Italien gefuttert. War ich noch.
Gibt schlimmere Orte dafür.
In Wien einen gemeinsamen Bekannten von uns beleidigen, der
dich auch
nichts anderes verdient hat.
Also ja, war, absolut, ja, absolut.
Und ich bin zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Nachtzug gefahren, was auch irgendwie ganz lustig war. Problematisch dabei, dass wir uns dabei etwas zu sehr Wein genehmigt haben und dadurch dann am nächsten Tag die ganze Zeit so ein bisschen Seemannsgang hatten. Also weil sich das eigentlich jeder Schritt dann so anfühlte, als würde sich der Boden noch so ein bisschen bewegen. Die Erfahrung war jetzt etwas komisch, aber irgendwann dann auch wieder okay.
Sehr gut. Hattet ihr so einen Schlafwagen oder wart ihr einfach gesessen?
Ja, wir hatten so einen eigentlichen Sechserabteil, aber wir hatten es zu zweit.
Was ganz Schweinherrschaften.
Gut war. Allerdings ist das schon auch so eng gewesen, dass ich jetzt da zu sechst ungern drin gepennt hätte.
Okay.
Also es war schon ganz gut, dass wir den Platz hatten.
Aber so umlegbar oder was? Also du konntest ja quasi so ein Bett basteln. Oder so eine Liege zumindest.
Ja, die Liegen waren da. Also es waren halt so Hochbetten mit jeweils drei.
Okay. Ja, das hatten wir auch mal. Wir sind in der Schule, glaube ich, mal mit der Schule Richtung Rom gefahren. Also da ist ich auch. Wir waren, glaube ich, zu sechst aber in so einem Abteil.
Ja, ihr Süddeutschen habt ja sowas. Schon was anderes.
Wir sind da näher dran. Wie auch sei, wir sind zurück. Letzte Woche, wir hätten eigentlich letzte Woche starten sollen, da hatte ich dann Besuch und deswegen hat sich das dann nochmal verzögert. Aber wir sind zurück und natürlich muss man mit einem Knaller wieder einsteigen. Und daher beginnen wir unsere Division Previews, die ihr wahrscheinlich oder einige von euch vielleicht vom letzten Jahr noch kennen, beginnen wir natürlich mit der Southeast Division. Weil spannender wird's nicht, ne? Tradition eben und es ist auch hochklassig.
Ja, also wir dachten auch irgendwie, man muss sich ja immer noch steigern können, deswegen vielleicht nicht ganz oben anfangen.
Genau. Und ja, also ich habe gerade schon gesagt, ein paar werden schon kennen, wir wollen da wieder ähnlich vorgehen wie letztes Jahr. Wir haben uns da so ein paar Kategorien gemacht und haben uns da immer so ein bisschen entlang gehangelt und den ganzen damit ein bisschen eine Struktur gegeben und leicht angepasst haben wir es. Und damit ihr genau wisst, womit ihr jetzt rechnen könnt in den nächsten 1 bis 8 Stunden, gehe ich das mal ganz kurz durch.
Beruhig dich.
Und vielleicht sind es auch nur 7, wer weiß. Nein, auf jeden Fall werden wir am Anfang werden wir immer mit einem Renaming der Division. Also wir haben das letztes Jahr schon gemacht. Da gibt's quasi, da überlegen Ole und ich uns ein Motto, unter das wir die Division stellen. Also es kann alles möglich sein. Es kann ein Filmtitel sein, es kann ein Charakter sein, es kann eine Mahlzeit sein, es kann ein anderes Sportteam sein, was auch immer. Also wir nehmen quasi die Southeast Division, wird dann, keine Ahnung, die FC Bayern München Division oder so. Natürlich nicht, aber so nach dem Motto. Und danach,
wenn du wüsstest, wen wir schon alles haben.
So sieht es nämlich aus. Ja, im Basketball auf jeden Fall. Aber das ist ein anderes Thema. Danach, weil ein bisschen der Competition-Aspekt sollte ja auch hier in diesem kleinen Podcast nicht zu kurz kommen, werden wir euch das via Twitter zur Wahl stellen. Da könnt ihr dann abstimmen, welcher Titel euch besser gefallen hat. Und dann werden wir Ende der Saison Ende der Previews vor der Saison, werden wir dann einen sicherlich verdienten Sieger küren. Letztes Jahr hat Ole gewonnen, glaube ich, ne? 4-2.
Mit Sicherheit habe ich gewonnen.
Mit Sicherheit, genau. Da seht ihr ja doch auch die Arroganz des Siegers hat er verinnerlicht. Genau, danach kommen wir nach dem Renaming kommen wir zum interessantesten Thema der Division, beziehungsweise was war der wichtigste Move? Da wollen wir einfach schauen, es muss jetzt kein Team zwingend sein, sondern einfach nur einen oder den für uns interessantesten Aspekt für die Division uns raussuchen. Danach das Alpha-Tier der Division heute und in 3 Jahren. Letztes Jahr war es der beste Spieler, jetzt sind wir ein bisschen
martialischer.
Lag mir auch auf der Zunge martialisch, ich war mir nicht, aber du hast recht, ja.
Vielleicht sind wir auch ein bisschen mehr Kollege, weil ich war jetzt auch bei einem Alpha-Seminar in meinem Urlaub und bin jetzt auf jeden Fall, ne?
Okay.
Noch ein bisschen fortgeschrittener als Mensch.
als Mensch, auf jeden Fall. Ich hab's auch schon gemerkt, so, wir reden ja vorher im Podcast immer auch ganz kurz noch, schnacken noch ein bisschen und da habe ich schon gemerkt, Ole ist eigentlich nicht mehr so richtig Ole. Oder ein besserer Ole, sagen wir es mal so.
Ja, die Ansagen kommen jetzt einfach schneller.
Ja. Ein noch besserer Ole. Danach den Lieblingsspieler der Division. Ganz kurz, da geht es halt, das ist eigentlich eine Kategorie, wie du so schön gesagt hast, für die Rüdiger Nachbarschaft dieser Welt. Also ja. Es muss jetzt nicht, der beste Spieler sein, einfach nur, ja, irgendjemanden. Ryan Arcidiakono könnte da irgendwann eine Rolle spielen, wer weiß. Und danach werden wir für jedes Team ein Tier raussuchen. Tier nicht im Sinne von Biologie, sondern im Sinne von Kategorie. Also, welche Teams der Division sind Contender, welche landen eher in der Lottery, welche kämpfen um die Playoffs. Da schauen wir dann auch immer, dass wir eure Fragen, die ihr uns ja schon über Twitter geschickt habt, dass wir da so ein bisschen einflechten. Da werden wir auch vorher schon ein bisschen schauen, dass wir immer das zu jedem Team passend, wir so viele wie möglich beantworten können. Danach schauen wir, welches Team wir am häufigsten sehen wollen. Einfach nur unsere Präferenz, wen wir uns am meisten anschauen wollen, wer am weitesten kommt danach, Playoffs, vielleicht auch nur allen die Lottery und dann noch eine Bold Prediction von jedem. Bisschen aus dem Fenster lehnen muss auch noch sein. Und so wird das Ganze ausschauen. Wie findest du?
Läuft soweit, hätte ich gesagt.
Ich
fehlt
auch.
Noch was Lustiges, ne? Aber
da fehlt noch was Lustiges, da habe ich ja versprochen, dass ich mir Gedanken mache, habe ich auch, kam es jetzt nichts raus. Oft so, wenn ich mir um lustige Dinge Gedanken machen soll. Von daher. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also wir sind ja auch ein dynamischer Podcast. Von daher vielleicht nächste Woche haben wir da auch schon eine neue Kategorie. Eine lustige.
Auch in den nächsten 1 bis 8 Stunden kann ja viel passieren.
Richtig, vielleicht kommen wir spontan auf irgendwas. Das wäre natürlich Dynamik pur dann.
Das wäre fast schon zu dynamisch.
Schon,
ne? Aber dann wahrscheinlich versuchen wir es mal.
Genau. Und damit wir jetzt keine Zeit mehr verlieren und nicht aus den 8 auch noch 9 Stunden werden, starten wir jetzt mit dem Renaming. Und da ich letztes Jahr verloren habe, fängst du an.
Was? Bist du nicht in der Bringschuld?
Ja, was heißt in der Bringschuld? Wir spielen hier Make It Take It, wie es so schön heißt.
Na gut, okay. Das ist, damit kann ich was anfangen. Also, ich habe etwas hin und her überlegt zwischen 2 Begriffen und bin gelandet bei Hausmannskost Division, weil keins der Teams in dieser Division geht so richtig, richtig hoch hinaus. Mhm. Man ist eher, sagen wir mal, bodenständig bis bieder, bis katastrophal grundsätzlich. Und auch der beste Spieler der Division ist, zumindest meiner Meinung nach, der beste Spieler der Division ist ein klassischer Malocher, kein klassischer Megastar und insofern so ein bisschen das Aushängeschild dieser Division. So bin ich bei Hausmannskost gelandet.
Mhm. Ergibt Sinn.
Ein bisschen.
Bisschen zumindest. Also ist der beste Spieler der Division für dich, Trae Young?
Dion Waiters.
Oder so.
Weil da ist Hausmannskost noch eine ganz andere gut. Bedeutung. Okay, jetzt finde ich es noch besser.
Ja, war erst auf jeden
nicht
Fall.
Ganz überzeugt, aber jetzt.
Jetzt habe ich dir quasi noch eine Essensanalogie, den Sieg auf dem Silbertablett serviert.
Ja.
Stark.
Ne, erzähl erstmal deinen.
Für mich ist die Steve Urkel Division. Okay. Und zwar, ich weiß nicht, ob sich alle von euch an Steve Urkel erinnern. Steve Urkel war ein Charakter der unfassbar guten Sitcom Alle unter einem Dach oder auch Family Matters auf Englisch. Zwischen Ende der 80er und Ende der 90er kam das. Und Steve Urkel war der ziemlich nerdige, ziemlich nervige Nachbarsjunge, der noch dazu ja nicht ganz so gut aussah, Hochwasserhosen mit Hosenträgern getragen hat, riesige Brillengläser hatte, eine sehr, sehr hohe Stimme, eine sehr, sehr ja, nervige Lache auch hatte und also sich bei allem ziemlich dämlich angestellt hat oder ziemlich tollpatschig angestellt hat. Er stand unfassbar auf die Nachbarstochter Laura. Manchmal hatte Steve Urkel aber seine lichten Momente. Ja, also manchmal gab es da so, er war eigentlich auch relativ schlau, also er hatte da eine gewisse Expertise, die nur ganz selten durchgekommen ist, konnte sich zwischendrin sogar dann irgendwann in sein lässiges Alter Ego Stefan Urkel verwandeln, das dann auch gute Dinge vollbracht hat und dem alle zu Füßen lagen natürlich, auch Laura. Aber Steve Urkel hat am Ende auch Laura abbekommen tatsächlich, also nicht Stefan, sondern Steve. Und diese Division ist auf den ersten Blick, sorry, wenn ich das so sagen muss, aber echt hässlich. Und ja, sie, also es ist so die, also man möchte, man fragt sich so ein bisschen, ob man sich die jetzt anschauen will, so im Detail, auch auf den ersten Blick, oder ob man es lässt. Viele Teams stellen sich auch etwas tollpatschig an oder haben sich die letzten Jahre etwas tollpatschig angestellt. Trotzdem gibt's lichte Momente. Also, oder auch die Stefan Urkels zum Beispiel, so jetzt die Hawks könnten sich eventuell dahin entwickeln, haben auch ihre Lichtmomente. Selbst die Wizards haben den Sommer nicht komplett in Sand gesetzt angesichts der Umstände. Dazu hast du die Heat und die Magic, die auch ihre Lichtmomente haben und die auch hin und wieder interessant sind. Und deshalb ist es so ein bisschen auf den ersten Blick ganz mies, auf den zweiten Blick gibt es die Lichtmomente und vielleicht hinten raus wird es noch ganz gut dann mit den Hawks, die eventuell momentan dabei sind, ein richtig gutes Team zu basteln. Außerdem, nur so am Rande, die Familie in alle unter einem Dach, also nicht Steve Urkel, sondern die Familie hieß Winslow. Und dann haben wir ja noch Justice Winslow. Ja. Und damit schließt sich der Kreis.
Nicht schlecht, muss ich sagen. Da auch vor allem, dass du nochmal den Bogen zu Gerechtigkeit gewinnt, langsam schlägst, also wirklich sehr
absolut,
gut.
Absolut. Für diesen Tweet möchte ich mich auch noch bedanken. Ich habe den Namen gerade vergessen.
Das wollte ich nämlich auch. Ich habe ihn aufgerufen von Ed Bargetta David. Auch nicht schlecht, muss ich gestehen.
Ja.
Der NBA-Spielernamen almanisiert hat nach unserem Beispiel mit Rüdiger Nachbarschaft.
Ja.
Seine Top 5: Johann Mauer, Karl Anton Städte, Lorenz Ball, der Aaron Fuchs. Gerechtigkeit gewinnt langsam. Also nicht schlecht.
Nicht schlecht, auf jeden Fall gut. Einer hat mir allerdings gefehlt.
Welcher?
Unser Freund Jens-Richard Schmidt.
Ja, auch der sollte nie fehlen.
Sollte niemals fehlen. Ja, nee, habe ich auf jeden Fall sehr über den Tweet gefreut auch die Auswahl kam sehr gut. So, wir werden jetzt nach...
Also nur noch ganz kurz, bevor wir das müssen wir noch abschließen. Wer Steve Urkel mal in einer anderen Perspektive sehen will, sollte sich auch nochmal den Key and Peele Sketch dazu angucken. Der heißt, glaube ich, Family Matters, findet man bei YouTube. Und das bringt dann noch eine düstere Perspektive auf den Namen, den du hier verteilt hast. Das könnte also quasi, im Prinzip ist das Jimmy Butler, wie er sich beim Training bei den Timberwolves verhält. Das ist so.
also freundlich und entgegenkommt.
Gemeingefährlich.
Ja, genau.
Ja.
Ah, sehr gut, muss ich auch noch rein. Kenne ich selber nicht, muss ich auch noch reinschauen, aber auch damit wieder den Bildungsauftrag erfüllt. Womit wir auch zum interessantesten Thema der Division eigentlich kommen können. Also noch ganz kurz vorher, also wir werden dann nachher einfach im Laufe des Abends oder nächsten Morgens dann einen Twitter-Post starten, wo ihr dann einfach abstimmen könnt. Entweder Hausmannskost oder Steve Urkel. Und dann schauen wir mal, wer nächste Woche beginnen darf. Interessantestes Thema für dich, für mich. Wer soll starten? Das darfst du auswählen.
Mach ich doch einfach.
Sehr gut.
Bei mir ist es in dem Fall eine Frage, und zwar, können die Hawks zur Destination werden? Weil ich glaube, die, wie du schon erwähnt hast, sind dabei, sich was aufzubauen und irgendwie ein Team mit einem jungen Kern aufzubauen, der schon recht viel Potenzial zu haben scheint. Was auf jeden Fall noch sehr fehlt, ist Defense, aber da können wir auch noch zu kommen. Aber grundsätzlich, da entsteht ein bisschen was und sie haben diesen Sommer ja in erster Linie halt fette Verträge aufgenommen, wie den von Turner, wobei das ja ein Straight-Up-Deal für Bazemore war, aber sie haben Chandler Parsons, Alan Crabb, die halt natürlich hässliche Deals haben, die aber alle auslaufen und statt jetzt haben sie für nächsten Sommer nur knapp 37 Millionen an Gehältern in den Büchern stehen. Das heißt, sehr viel Platz. Also es kann sein, dass sie jetzt in diesem Sommer sich noch mit John Collins irgendwie vorzeitig einigen und dann, also das kann natürlich auch noch ein bisschen steigen, diese Summe, aber relativ klar ist, dass sie halt Geld haben werden. Und ich glaube, dass die Hawks, wenn sie diese Saison richtig nutzen, ein recht interessanter Player werden könnten. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass nächstes Jahr jetzt nicht unbedingt 100.000 geile Free Agents auf dem Markt sind, aber ein paar gibt's immer und ich bin gespannt, ob die Hawks das schaffen können, sich da zu etablieren als ein Team, was wirklich reizvoll ist. Also es war in der Vergangenheit nicht unbedingt so, aber gleichzeitig weiß man irgendwie, die Stadt Atlanta ist eigentlich ziemlich beliebt, da wohnen einige Spieler auch im Sommer und sie haben ja über die letzten Jahre auch in Sachen Front Office, Trainerstab und auch Besitzergruppe einiges geändert. Deswegen, das ist irgendwie für mich so das interessanteste Thema.
So ein bisschen im Netzstil, dann meinst du quasi?
Ja, quasi. Also, dass sie nicht einmal alle Assets verloren hatten und dann mit
nichts anfangen müssen, aber
sondern, also es sind jetzt, also ich finde, gerade Collins und Young, das ist für mich schon so eins der auf jeden Fall interessantesten jungen Duos der Liga.
Ja.
Gerade von Collins halte ich schon echt extrem viel und Young ist halt, der wird, glaube ich, defensiv immer ein bisschen problematisch sein, aber dafür hat er irgendwie so eine Art von Playmaking, die ein Team einfach offensiv schon sehr profitieren lassen kann. Deswegen, das ist, finde ich, schon mal ein interessanter Kern. Und jetzt haben sie ja auch mit DeAndre Hunter und Cam Reddish nochmal neue Talente dazu bekommen.
Ja. Nee, absolut. Deshalb auch quasi meine große Frage zu der Division ist im Endeffekt auch, also geht in dieselbe Richtung, ist einfach die Entwicklung der Hawks. Also wie das Ganze jetzt, das sieht jetzt alles irgendwie relativ gut aus, wie du auch schon sagst. Also mit Young und Collins haben sie ein junges Duo, das sehr, sehr viel Potenzial verspricht. Sie haben jetzt noch neue Spieler dazu bekommen. Sie haben scheinen eine klare Idee auch zu verfolgen. Also jetzt von GM-Seite, von Travis Schlenk aus, der, wie schon oft erwähnt, aus Golden State kam und da so ein bisschen zumindest Anleihen nimmt, was die Kaderzusammenstellung angeht oder die Grundidee so angeht. Und ich bin jetzt halt gespannt. Das waren jetzt auch alle nach dem Draft relativ begeistert davon, dass jetzt DeAndre Hunter und Cam Reddish geholt haben, wie du sagst, also Länge und Athletik, gerade mit Hunter auch noch einen guten Verteidiger auf dem Flügel, was, wie du auch sagst, neben Young sicherlich nicht schaden kann. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie das jetzt eben zusammengeht. Also wir haben jetzt irgendwie, ich glaube auch, wenn man so hört, wenn man so ein bisschen sich umgehört hat die letzten Wochen und Monate, es scheint alles ziemlich, oder jeder hat das Gefühl, dass die Hawks sehr, sehr viele Teile zusammen haben, die gut passen könnten und die auch ein ziemlich interessantes und spaßbringendes Team irgendwie zusammenstellen könnten. Und auch wenn man letzte Saison anschaut, also John Collins hat da noch echt einen großen Sprung gemacht, auch im Laufe der Saison. Und Trae Young hat sich am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, hat sich dann aber bei einigen noch in die Rookie des Jahres Konversation gespielt mit seiner zweiten Hälfte. Also wie gesagt, muss jetzt nicht so, also hat am Ende doch nicht gereicht, aber hat zumindest eine relativ starke zweite Saisonhälfte gespielt, hat da irgendwie gezeigt, was er eben offensiv bringen kann. Und da ist jetzt halt, und jetzt bin ich halt eben gespannt, wie das zusammengeht. Also auch zum Beispiel bei Cam Reddish, der ja irgendwie in die College-Saison gestartet ist als einer der vielversprechendsten Prospects und dann neben Zion und RJ Barrett so ein bisschen untergegangen ist und im Endeffekt dann, ja, wo man sich dann gefragt hat, was er überhaupt bringen kann. Und da bin ich jetzt zum Beispiel gespannt, also wie wird sich zum Beispiel auswirken, wenn er jetzt neben einem Passer wie Young spielen wird und nicht neben zwei Spielern, also jetzt komplett ohne Kritik, aber einfach nur neben zwei Spielern, die offensiv schon sehr, sehr viel Scoring-Last selber übernehmen und weiß nicht, ob er da vielleicht ein bisschen besser zurechtkommt. Also das meine ich auch mit Entwicklung. Und dazu eben auch die Frage mit Blick auf Young auch. Wir haben es ja letztes Jahr gesehen, dass man jetzt von der linearen Entwicklung bei Talenten, auch bei größeren Talenten, nicht unbedingt ausgehen kann. Also Jason Tatum zum Beispiel bei den Celtics oder auch...
Das war doch super im zweiten Jahr.
Ja, war geil, ne? Ich hab auch deine Jubelstimme jede Woche waren kaum zu hören. Nee, oder auch selbst bei Donovan Mitchell, der am Anfang so ein bisschen gebraucht hat, bis er in die Saison kam. Und da finde ich es interessant, dann zu sehen, inwieweit Young nochmal was draufpacken kann, was er draufpacken kann, inwieweit er vielleicht auch dann, inwieweit sich andere Teams besser auf ihn auch einstellen oder wo er sich eventuell anpassen muss, ob er vielleicht, ich meine, die Hawks haben natürlich auch den Vorteil dadurch, dass sie eben jetzt oder letztes Jahr zumindest noch nicht und vielleicht auch dieses Jahr noch nicht zwingend diejenigen sind, die den kompetitivsten Basketball spielen, das heißt also, die halt irgendwie so wirklich im intensiven Playoff-Rennen mit drin sind, dass vielleicht Teams sie im Laufe der Saison nicht so extrem scouten werden. Das heißt, da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht noch mehr Platz ist oder Platz war auch. Und, aber da bin ich gespannt, ob Young jetzt mehr in Fokus rückt und wie er damit umgehen wird und ob er dann vielleicht auch mal, ob seine defensiven Schwächen vielleicht dann teilweise noch mehr entblößt werden oder nicht oder wie er damit umgeht und wie sich das Ganze, einfach wie das Ganze jetzt zusammenkommt. Also es liegt jetzt alles irgendwie da und jetzt bin ich gespannt, wie das Gebilde am Ende aussieht.
Ja, auch, also gerade bin sehr gespannt darauf, wie er halt physisch sich entwickelt über den Sommer, weil er schon halt ein Hemd war, letztendlich.
Ja.
Und ich denke auch, dass das halt ein Punkt ist, wo er sich dann wahrscheinlich auf etwas stärkere Bewachung vorbereiten muss.
Ja.
Aber also.
Gab es denn schon Workout-Videos von ihm, wo er richtig
bestimmt,
unfassbar pumpt?
Bestimmt. Das ist aber auch eher das Wichtigste,
ja,
dass es die gibt. Also ja, ich glaube, dieser Mello ist auch wieder brandheiß.
Unfassbar. Der, ohne Hoodie.
Die Workout-Videos sind super.
Ja, ja.
Und ich habe auch von Markel Fultz wieder ein Shooting-Video gesehen.
Auf jeden Fall. Und er trifft.
Sah smooth
aus. Er wirft und trifft. Also,
ja.
Ja. Ja, also auch Ben Simmons übrigens.
Echt?
Ja. Ja. Hat einen Dreier getroffen. Also einen.
Alles gefaked. Alles gefaked. Ja, ich bin grundsätzlich auch gespannt, inwieweit überhaupt so die Playmaking aussehen wird, wenn Young nicht spielt, weil sie eigentlich stand jetzt keinen Backup-Point Guard ja, haben. Also ob das dann Evan Turner übernehmen soll, der in Portland das eigentlich de facto auch gespielt hat, der jetzt eigentlich nicht unbedingt jemand ist, der in diese Schlenk-Spielphilosophie reinpasst, aber das ist glaube ich auch noch so ein offenes Fragezeichen, aber wo du es schon angesprochen hast mit Playoff-Rennen und so, kann ich mir ehrlich gesagt schon vorstellen, dass sie da zumindest lange mitspielen. Also ich meine, wir teilen die Teams ja gleich eh noch in Tiers auf, aber sie sind bei weitem nicht gut genug, um jetzt im Westen um Playoffs mitzuspielen, aber im Osten ist es halt doch alles eher ein bisschen dünner. Letzte Saison hätten halt so, ich glaube, 12 Siege gefehlt und man da hat halt Collins Teile vom Saisonstart verpasst. Dazu Young war zum Saisonstart nicht gut, aber hat eine Weile gebraucht, um reinzufinden. Und ich kann mir eigentlich schon vorstellen, dass es so eine Steigerung dann schon geben könnte. Also vielleicht nicht, ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr schon die Playoffs erreichen, aber ich glaube, sie sind nicht weit davon entfernt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie die gesamte Saison über darum mitspielen werden.
Das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Also ich hatte es gerade gar nicht so gemeint, dass sie keine Chance drauf haben, sondern es ging eher so darum, sie sind jetzt nicht in den Top 6, wo es halt darum geht, okay, wie sieht das Seeding hinterher aus und wie bereiten wir uns dann auch schon mit Blick auf Playoffs auf die vor. Du hast auch schon angesprochen, Defense ist natürlich ein Riesenfragezeichen und da sind sie auch so ein bisschen am gucken, wer neben Collins irgendwie verteidigen könnte. Sie haben jetzt irgendwie mit Bruno Fernando den ersten Angolaner gedraftet, der ein bisschen Athletik bringen soll anscheinend. Normalerweise spielt der Alex Len auf der 5, der jetzt natürlich nicht der athletischste und mobilste Big Man der Liga ist. Dann haben sie Damian Jones, haben sie jetzt noch geholt bei den Warriors, der ja oft da so ein bisschen den Rim Protector gegeben hat oder auch so eine mobile Version irgendwie von einem Big Man gegeben hat, der auch mal hin und wieder switchen sollte. Wie siehst du so generell das defensive Potenzial momentan?
Nach wie vor sehr limitiert. Also jetzt abgesehen von Turner und angeblich Hunter, ich meine, das ist bei Rookies, glaube ich, immer schwer vorauszusetzen,
dass Punkt,
sie sofort super Verteidiger sein werden, aber ich meine, da sind zumindest die Anlagen da. Sehe ich jetzt nicht wahnsinnig viele gute individuelle Verteidiger im Kader. Und das ist, also sie haben ja auch einen Dwayne Dedman verloren an Sacramento, der da schon auch noch eine Rolle gespielt hat. Also ich glaube, wenn sie ihre Spiele gewinnen, dann tun sie das eher mit der Offensive als mit der Defensive. Ich meine, ja, ich weiß nicht, ob du den Podcast von John Collins mit Zach Lowe gehört hast über den Sommer. Da hat er ja schon auch darüber gesprochen, dass das halt für ihn irgendwie ein Bereich ist, an dem er sehr viel arbeiten will. Und wo er halt, das fand ich ganz angenehm selbstreflektiert, dass er halt gesagt hat, es geht eigentlich nicht unbedingt um das 1-gegen-1, sondern eher, dass er halt Konzentrationslücken hat. So und so, als Helfverteidiger zum Beispiel eher mal was verschläft und so. Und er hat ja schon die Anlagen, um auch ein ordentlicher Rim Protector zu werden, aber ja, ich denke, das wird jetzt nicht von hier auf gleich gehen, weil er da schon halt relativ große Defizite hatte. Und dann haben wir noch gar nicht angesprochen. Jabari Parker haben sie ja auch geholt.
Ah, richtig, stimmt. Stimmt.
Jemand, der für Defense geholt wurde, explizit.
Absolut, absolut. Rim Protection und auch switchable und
manchmal fällt der Controller aus und der bleibt einfach in der Quiver-Position in der Zone.
Ja, ja. Aber auch nur, weil es sonst so intensiv ist. Also von der 1 bis 5 kann er auf jeden Fall alles verteidigen.
Ja.
Nee, also das gleich ist schon, gut zumindest.
Das ist schon nach wie vor auf jeden Fall eine absolute Problemzone. Also ich bin da sehr auf Hunter gespannt und wie gesagt, ja, auf die Entwicklung von Collins, aber das ist schon Ich denke, da wird auch personell noch was passieren müssen, weil ich jetzt auch nicht dran glaube, dass Alex Len der große Zonenanker eines Tages
Ja.
sein wird.
Ja, da fehlt es einfach ein bisschen an Mobilität, oder? Ja. Ich meine, Parker, ich meine, macht es immer so ein bisschen lustig über seine Defense und mitunter auch zu Recht, gerade nach seiner Aussage, er würde nicht für Defense bezahlt, aber ich glaube, offensiv könnte da sogar halbwegs reinpassen. Also, wenn die Hawks schneller spielen und er ein bisschen mehr Platz hat, also bei den Bulls letztes Jahr hat es natürlich gar nicht funktioniert, aber ich meine, scoren kann er weiterhin und ist natürlich die Frage, wie er sich dann in dieses System einfügt, aber schnelles Spiel könnte ihm halbwegs entgegenkommen.
Ja, und vor allem auch ein echter Playmaker, ne? Also das war ja so
Ja,
das
genau.
Größte eigentlich, was gefehlt hat bei den Bulls. Und da ist schon Young jemand, von dem man da auf jeden Fall profitieren kann. Also ist ja bei Reddish genauso die Hoffnung
Absolut.
zumindest.
Jetzt können wir ganz kurz zu einer Frage schon kommen. Tom Schneider hat gefragt, wie viel besser die Hawks jetzt sind. Wie viel besser siehst du sie? Also einfach klassische Entwicklung, ein Jahr länger dabei, das und das dem eigenen Spiel noch hinzugefügt, gewisse Situationen kennengelernt oder siehst du auch noch einen zusätzlichen Sprung?
Da ist es halt ein bisschen schwer zu bewerten, was sie jetzt dazu gewonnen haben. Also gerade in Hunter, weil, wie gesagt, das ist halt bei einem Rookie dann schwer im Voraus zu bewerten. Aber ich denke, dass auch ein Allen Crabbe ihnen schon für die eine Saison, die er dann da ist, einigermaßen weiterhelfen kann und auch ein Turner. Von daher, ich habe es ja eben schon gesagt, so ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr schon in die Playoffs kommen, aber ich glaube, dass sie halt nah dran kommen werden. Und ich meine, in der zweiten Saisonhälfte waren sie eh, glaube ich, auch von der Win Percentage her auf einem Kurs, der sie über die gesamte Saison in die Richtung gebracht hätte, was natürlich dann auch damit zu tun hat, dass sie nicht getankt haben und viele andere Teams am Ende der Saison getankt haben und man dann ein paar mehr Siege einfährt. Aber um es kurz zu machen, sie haben 29 Siege geholt. Ich denke, dass sie, sagen wir mal, 8 bis 10 Siege mehr schon holen werden. Und dann, das kann im Osten für die Playoffs reichen, muss nicht. Tendenz
Zumindest
eher
fürs Rennen.
nein.
Ja.
Aber ich denke, sie machen halt schon einen Schritt nach vorne.
Ich hoffe es auf jeden Fall. Es ist halt, wie gesagt, ich habe es ja vorher schon gesagt, dass mit der Entwicklung bei jungen Spielern, dass man da nicht immer vom nächsten Schritt ausgehen sollte, glaube ich. Aber deswegen tue ich mich schwer. Aber ja, ich glaube auch, dass sie sich leicht steigern werden. Einfach, ich glaube, man geht ja schnell dazu über, dann zu sagen, okay, boah, das sieht alles so wahnsinnig gut aus und in der Theorie muss es ja irgendwie passen und dann schubst man sie schon in eine Richtung, in die vielleicht noch ein bisschen zu früh kommt, in Anführungszeichen, aber ich glaube auch, dass sie, wie du sagst, also das so, dass sie sich so ans Playoff-Rennen langsam herantasten, könnte ich mir schon auch vorstellen. Und vielleicht dazu auch noch die nächste Frage von Tom Schneider, das war so ein Block, ob sie den Doncic-Trade gewonnen haben. Also
Nö,
nee,
aber
also nee, also ich finde, gerade bei dem Trade, also sie haben den Spieler bekommen, den sie wollten, finde ich. Und plus jetzt eben noch mit einem Spieler, sie haben ja damals den Pick der Mavs noch dazu bekommen und damit jetzt Cam Reddish geholt. Jetzt noch ein Spieler, der auf dem Papier ganz gut ins Konzept passt. Und von daher, ich habe es letztes Jahr im Prinzip schon gesagt, im Endeffekt lief das für beide Seiten jetzt, stand jetzt erstmal genauso, wie sie es gerne gehabt hätten. Beide haben einen jungen, sehr, sehr talentierten Spieler bekommen, um den herum du eine Franchise aufbaust. Ich persönlich hätte jetzt lieber Luka Doncic. Aber ich bin auch ein großer Luka Doncic-Freund und ich sehe auch
ist auch Stand jetzt der bessere Spieler
ist
und
auch
die
Stand jetzt der
sicherere
bessere.
Anlage für die Zukunft, auf
Ja,
jeden Fall.
auf jeden Fall. Und vielleicht auch weniger Fragezeichen dahinter. Aber am Ende könnte ich mir vorstellen, dass es bei dem Trade einfach keinen klaren Sieger gibt. Also, dass einfach sowohl die Hawks eine sehr, sehr gute Entwicklung mit Trae Young nehmen werden und sich, ja, vielleicht auch, wie du sagst, so eine Destination entwickeln werden, da ein gutes, junges Team hinstellen werden, dass das gemeinsam immer weiter wächst und die Mavs gleichzeitig mit Luka Doncic ihren zukünftigen Franchise-Player bekommen haben und dann am Ende, ja, hast du zwei Franchises, die unterschiedliche Wege gegangen sind, aber die trotzdem durch diese Wege das bekommen haben, was ihnen nachhaltig geholfen hat. So sehe ich es ein bisschen.
Ja, ich denke, so würde ich es auch sagen. Und ich bin da schon eigentlich nach wie vor eher auf der Seite der Mavs, einfach weil ich Doncic für einen potenziellen MVP halte und so weit gehe ich bei Trae Young nicht. Und bei Cam Reddish müssen wir jetzt mal schauen. Es kann aber trotzdem, wie du
Klar.
gesagt hast, absolut sein, dass beide Teams absolut okay damit rauskommen. Und ich denke, als die Hawks den Trade gemacht haben, haben sie wahrscheinlich auch gehofft, dass das jetzt nicht der Nummer 10 Pick quasi ist, ne? Mit dem sie Reddick geholt haben.
Ja.
Dass der vielleicht ein bisschen höher wird, aber ist jetzt so gelaufen und vielleicht ist er ein Steal an der 10 und vielleicht hat man dann zwei gute Spieler, die vielleicht in der Summe nicht ganz so gut sind wie Doncic, vielleicht auch sogar ein bisschen besser sind, aber das ist halt einfach Stand jetzt noch nicht final zu bewerten. Also mein aktueller Punkt wäre immer noch, ich hätte lieber Doncic, würde über den die Franchise aufbauen, aber ja. Young ist auch nicht die schlechteste Alternative und sie haben halt sich dazu noch ein Asset geholt, deswegen man kann es schon verstehen, warum sie es gemacht haben. Ich bin, wenn ich über den Draft so nachdenke, denke ich immer noch am ehesten würde ich die Suns an 1 kritisieren, einfach weil ich ich denke, da war eigentlich die Situation ziemlich perfekt, um jemanden wie Doncic zu holen. Ich verstehe, warum sie Ayton geholt haben, halt einfach wegen der Arizona Connection und man dachte, wir brauchen einen Big Man. Aber, und wir haben ja schon einen Ballhändler in Booker, aber ich glaube, der und Doncic hätten sich pervers gut ergänzen können. Mhm. Deswegen. Plus, sie hatten seinen Nationaltrainer dem Zeitpunkt auch noch. die kritisiere ich dafür am meisten. Selbst bei den Kings bin ich mit Bagley irgendwie schon fast eher einverstanden. Aber.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, im Endeffekt, ja, es gibt nicht nur den einen Weg. Ich hätte auch am liebsten Doncic gehabt, aber ja, wenn die Hawks am Ende ihren Franchise-Point Guard haben, mit Young, der sie die nächsten 10 Jahre irgendwie Richtung tiefen Playoff-Run führt, auch nicht so übel. Also wer weiß,
was genau. Was also beide Teams haben irgendwie ihren Wunschspieler bekommen.
Ja.
Und jetzt lassen wir uns erstmal 5 bis 10 Jahre Zeit,
um
zu sehen, wer wie weit kommt. Ich meine, wir wissen ja in der heutigen NBA in 3 Jahren spielen beide nicht mehr bei ihren jetzigen Teams, sondern irgendwo anders.
Genau. Also von daher muss man, aber ich glaube, gerade bei dem Trade muss man, selbst wenn man diese Entwicklung ausklammert, so ein bisschen muss man da besonders lang abwarten, glaube ich, bei dem Trade.
Einfach weil
beide Potenzial haben.
Wo wir schon bei den Hawks sind, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Shoutout an Vince Carter.
Ja, absolut.
Für Saison Nummer 45. Nein, Alter 45. NBA-Saison für ihn. Das ist schon viel.
Er ist brutal. Das ist wirklich brutal. Er kann auch dunken.
Wahrscheinlich, also, ja. Er kann vor allem auch immer noch ziemlich
abgefahren. Mit 42 dann. Übrigens.
Also, es ist ja nicht nur einfach nur, ich spring jetzt mal hoch und drück den gerade so drüber, sondern er kann ja noch alles Mögliche dabei veranstalten.
Nee, nee. Schon echt
ein All-Time-Freak, körperlich. Aber auch finde ich
definitiv
relativ krass, wenn man so drüber nachdenkt, also, wie viele Stars es nicht schaffen, sich neu zu erfinden, wenn halt ihre Spielanteile schwinden. Da haben wir jetzt, natürlich das Mello-Beispiel, aber vor ihm auch schon etliche andere. Allen Iverson war auch jemand, der das halt diese Umstellung einfach nie geschafft hat.
Oh ja.
Und immer dachte, ich spiele jetzt genauso weiter, wie als ich halt der Beste war. Und Carter hat sich halt echt krass neu erfunden. Und das ja jetzt auch schon 7, 8 Jahre. Also der Rollenspieler-Teil seiner Karriere ist angesichts von dem, was davor war, fast noch beeindruckender als das, was er so als Star gerissen hat, finde ich.
Ja, aber es ist ja auch damals, es war ja auch nicht so absehbar, also dass er mal wirklich so auf die Rolle annehmen würde. Er
galt
ja
auch nicht unbedingt als der Typ, der jetzt irgendwie immer die allergeilste Einstellung mitgebracht hat und so. Ich meine, was er damals in Toronto gemacht hat, war auch eine Frechheit, die mittlerweile viele vergessen haben, aber die halt schon war, aber er hat es halt irgendwie komplett gedreht, also auch seine Karriere und auch die Wahrnehmung halt bei vielen Leuten, die ihn früher dann auch vollkommen zu Recht kritisiert haben.
Ja, definitiv. Also finde ich auch beeindruckend irgendwie. Und dann, wie gesagt, also mit 42 Jahren noch bei den ganzen Jungspunden rumrennen, also gerade auch in der heutigen Zeit, ist schon nicht so schlecht. Ein Alpha-Tier ist aber trotzdem nicht, oder?
Nee.
In dieser Division.
In jeder anderen wäre er es. Hier ist er es nicht.
Absolut. Hier ist einfach die Auswahl so groß, dass es bei mir gerade auf 2 Spieler rausging am Ende.
Ja, bei mir auch.
Lass mich raten. Jabari Parker und Markelle Fultz.
Du hast Dion Waiters vergessen. Nee.
Es sind 3 Jahren.
Richtig. Butler und Beal bei dir wahrscheinlich auch, oder?
Ganz genau.
Und wen hast du vor?
Ich habe lang gehadert und also gerade auch noch nach dem Eindruck der Playoffs und ich meine, Jimmy Butler war ja offiziell auch schon mal ein Alpha, also damals zwar eins von dreien, aber immerhin. Ja, offizieller Titel.
Ja, der war bestimmt sogar schon mal bei einem Leadership Committee dabei.
Er war, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich habe mich am Ende dann doch für Bradley Beal entschieden.
Naja.
Einfach weil ich seine. Er ist jetzt nicht so der Upfront-Leader, wie es Butler jetzt ist. Ist da auch ein bisschen, es kommt mir ein bisschen zurückhaltender vor, was das angeht. Aber ich fand halt seine Saison dann hinten raus schon ziemlich brutal. Also
ja,
da hatte ich auch so den Eindruck, dass er dieses Potenzial, was man ihm ja schon seit Jahren irgendwie zu Recht nachsagt, dass er das jetzt mal so ein bisschen rauslässt und diese ja offensiv einfach eine wahnsinnige Vielseitigkeit bringt und halt Spiele übernimmt und da jetzt irgendwie nach Walls Verletzung ja für sich vielleicht auch nochmal eine neue Stufe irgendwie entdeckt hat. Und deshalb ist er für mich einfach der potenziell offensiv dominanteste Spieler der Division und auch derjenige, dem ich es am ehesten oder dem ich es noch ein bisschen mehr zutraue, ein Spiel zu übernehmen als Jimmy Butler, auch wenn es da wirklich sehr, sehr eng ist, weil Jimmy Butler gerade in Spielen, in denen es eng zugeht, sehr, sehr gerne den Ball in der Hand hat und da auch viel macht. Aber für mich war Beal einfach nur, Beals Ceiling ist irgendwie höher, finde ich immer noch und es ist ein bisschen. Er gibt mir aber noch ein bisschen mehr, auch wenn Butler der bessere Verteidiger ist, auch wenn da nicht mehr, er ist nicht mehr der von vor ein paar Jahren, aber und auch wenn Butler, glaube ich, einer der unangenehmsten Gegenspieler ist, die man so haben kann. Aber ich finde, ich gehe mit Beal, auch wenn es knapp war.
Ja, ich finde bei ihm vor allem auch beeindruckend, wie er über die letzten 3 Jahre diesen Stempel von wegen dauernd verlässt und Ermüdungsbrüche und so abgelegt hat, weil das ja in seinen ersten 4 Jahren in der NBA wirklich relativ häufig Thema war. Jetzt hat er nacheinander einmal 77 und zweimal alle 82 Spiele gemacht, was ich schon ganz schön beeindruckend finde, was letzte Saison vielleicht auch einfach nicht hätte sein müssen, weil die Wizards halt einfach ein Trauerkloster und dergleichen waren. Aber was er individuell abgebrannt hat, war schon wirklich absolut beeindruckend. Auch finde ich, wie er sich gegeben hat, irgendwie immer recht positiv, nie die Franchise irgendwie angezählt, obwohl die Situation halt wirklich nicht unbedingt beneidenswert war. Ich habe mich dann trotzdem ganz knapp für Butler entschieden, einfach aus dem Grund, ich glaube, für ein Spiel oder eine Serie, wo es ganz drauf ankommt, ist Jimmy Butler vielleicht aber noch ein kleines Stück weiter, weil er vielleicht auch auf sein Team so mit seiner Persönlichkeit, die nicht unbedingt einfach ist, aber die, glaube ich, in so einer Playoff-Situation halt schon sehr viel bringen kann.
Ja, die Sixers, glaube ich, echt, also da hatte ich so den Eindruck, gut, es waren auch immer so ein bisschen diese Mike-Geschichte, aber da hatte ich den Eindruck, dass er tatsächlich irgendwie einen positiven Einfluss hatte.
Ja, hatte ich auch. Und ich glaube auch, dass, also haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass ich war jetzt von der Sixers Offseason nicht so ein Riesenfan wie viele andere, weil ich halt finde, dass er halt derjenige war, dem man am ehesten Vertrauen schenken konnte in den Playoffs.
Ja, absolut.
Mhm. Weil Embiid natürlich auch irgendwie jeden Tag krank war oder Scheißerei hatte oder irgendwas, auf jeden oder Fall.
Burgeritis.
Ja, eins von 3 Spielen war irgendwie gut bei ihm. Und da war Butler halt irgendwie noch, der war da schon so ein bisschen der Chef. Und deswegen hätte ich jetzt gesagt, vielleicht im Lauf einer ganzen Saison hätte ich wahrscheinlich lieber Beal. Für ein Spiel oder für eine Serie hätte ich aktuell noch lieber Butler. Und in 3 Jahren hätte ich dann aber auch Beal.
Ja, in 3 Jahren habe ich, habe ich schon ein bisschen vorgegriffen, theoretisch schon Beal. Aber ich bin mir echt nicht sicher, dass er in 3 Jahren noch in dieser Division spielt.
Ja, gut, das ist natürlich sehr, sehr gut möglich.
Und ich bin jetzt quasi bei der Wahl davon ausgegangen, dass er in 3 Jahren nicht mehr in dieser Division spielt. Noch ganz kurz zu dem, dass du sagst, ich glaube aber tatsächlich, trotz der Eindrücke, dass ich würde, glaube ich, Bradley Beal tatsächlich auch in der Serie gerade das Vertrauen geben, einfach weil ich sage, okay, er hat's. Ich kann mich noch an eine Serie erinnern, boah, das ist schon Jahre her, das war erste Runde, damals Wizards gegen Bulls und die Bulls waren das besser gesetzte Team und selbst da war Beal schon, also es war glaube ich seine ersten Playoffs und es war noch etwas wackeliger, aber selbst da hat er schon relativ viel gezeigt und die Wizards sind dann auch weitergekommen am Ende und ich glaube, dass Beal einfach mittlerweile ein Spieler ist, dem du vertrauen kannst in so einer Serie. Aber es ist mein Eindruck.
Sehe ich ganz genauso. Also der hat auch 2017 gegen die Celtics in dieser 7-Spiele-Serie, die ja echt ziemlich nice war, hat er auch teilweise richtig krass abgeliefert. Also in dem 7. Spiel hat er, glaube ich, da auch nochmal irgendwie 38 Punkte oder so gemacht. Und ist halt einfach auch ein Spieler, der, wenn sein Wurf fällt, ist er halt einfach nicht zu stoppen. Und der Wurf sieht zwar noch schöner aus, als er tatsächlich
der fällt recht oft.
Ist, aber er ist auch ziemlich effektiv, um es etwas umständlich auszudrücken. Also von daher, das ist schon... Ich halte von dem schon auch ziemlich viel. Und ich würde es ihm gönnen, früher oder später wieder in einer etwas ambitionierteren Situation zu sein, ob es in Washington ist oder woanders. Mhm. Also ich meine, ich habe mir tatsächlich, als die mal gut waren, ihn und Wall auch zusammen sehr gerne angeschaut, aber man weiß halt einfach nicht, ob Wall da nochmal hinkommt, wo er da war.
Ja, es ist, ich meine, die Fragezeichen sind sehr groß nach diesen diversen Knieverletzungen, jetzt Achillessehnenriss. Da müssen wir schauen, aber wer weiß. Du hast schon gesagt, also Biel in 3 Jahren bei dir, Alpha-Tier. Ich habe jetzt, wie gesagt, bin davon ausgegangen, dass er in 3 Jahren nicht mehr da spielt. Vielleicht auch ein bisschen voreilig, kann auch sein. Ich habe Trae Young genommen tatsächlich, weil ich davon ausgehe, also was heißt, ich bin davon ausgegangen, dass Jimmy Butler dann auch die Mitte 30 ansteuert.
Das ist theoretisch eine richtige Annahme, ja.
Ja, da wollte ich mal auf Nummer sicher gehen. Nee, aber dass er diese Mitte 30 ansteuert und sich das dann auch irgendwann bemerkbar machen wird. Also ich meine, er hat dann schon relativ viele Spiele gemacht, auch relativ viele Spiele ziemlich lang gemacht. Hat auch immer wieder kleinere Verletzungen, mal ein bisschen größere Verletzungen gehabt, auch wenn es in letzter Zeit ein bisschen besser geworden ist. Aber dass da einfach so ein bisschen nachlässt und irgendwie, ja, vielleicht bin ich bei Young ein bisschen zu voreilig, aber das... Und ja, defensiv bleiben die Fragezeichen, aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass wenn er sich wirklich der Probleme, die ihm gestellt werden, richtig annimmt, sehe ich ihn vom Potenzial her schon als sehr, sehr guten Leader von einem Team, das auch eine gewisse Rolle spielen kann. Und ich glaube, dass da alles möglich ist. Und ich sehe momentan halt in dieser Division keinen Spieler, den ich in 3 Jahren fix vor Young sehen würde. Wie gesagt, angesichts der Tatsache, dass Biel in meinen Augen da eventuell nicht mehr spielt.
Ja, also ich hätte sonst noch über Collins nachgedacht.
Ja, okay, ja.
Ganz vielleicht, wenn es einen ganz verrückten Sprung gibt. Jonathan Isaac, da glaube ich zwar nicht dran, aber wäre irgendwie geil.
Auch noch,
ja. Aber ansonsten, ja. Ich meine, vielleicht wird es Vince Carter.
Wer weiß. Nochmal eine neue Rolle, so aus seinen alten Tagen.
Karrierekapitel 11.000.
Genau.
Jetzt nochmal Alpha-Tier. Dann ist er wirklich 45.
Dann ist er wirklich 45, stimmt. Er kann auch nochmal einen auf Alpha-Tier machen, auf jeden Fall. Wer ist dein Lieblingsspieler?
Ja, schon Dion Waiters. Ich meine, ich besitze
stimmt.
ein paar Celtics-Sachen. Ich habe eine Bulls-Mütze hier rumliegen, die ich dir irgendwann, glaube ich, mal überreichen wollte.
Ja, richtig, wolltest du. Ist aber schon lange her.
Irgend so eine schäbige Knicks-Trainingshose seit Jahrhunderten. Und ich habe mir selbst gekauft, darum erzähle ich hier diese traurige Liste, ein Miami-Vice-Style-T-Shirt mit Waiters hinten drauf, weil ich schon, das ist einer der sehr wenigen NBA-Spieler, die ich persönlich absolut verherrliche, sagen wir mal. Es war für mich sehr hart, dass er letzte Saison kaum gespielt hat und als er dann zurückkam, doch eher wieder ein bisschen übergewichtiger aussah.
Nicht? Ja.
Aber, wobei es waren am Ende dann sogar 44 Spiele, aber er hat halt lange gefehlt und er hat dieses eigentlich eine richtig gute Jahr bei Miami, wirkt irgendwie schon wieder ziemlich lange her. Aber tatsächlich so, ich mag halt so Irrational Confidence Spieler.
Mhm.
Und das verkörpert er schon.
Auf jeden Fall. Also und ist halt ein Charakter einfach.
Ja.
Also bin ich bei dir, finde ich auch ziemlich gut. Meiner ist tatsächlich Nicola Batum.
Das ist dein Lieblingsspieler in der.
Ja, und zwar aus alter Verbundenheit, weil ich habe damals, als er noch bei den Blazers gespielt hat, habe ich ihm einfach, also er hat nie das gehalten, was sein Potenzial versprochen hat. Oder selten, sagen wir es mal so. Und ist auch mittlerweile seine Produktivität, also es ist nichts Rationales, aber ich habe ihm einfach immer wahnsinnig gern zugeschaut, weil er einfach so geschmeidige Bewegungen auf dem Court hat und so eine nicht arrogante Lässigkeit, finde ich jetzt. Also es ist nur mein persönlicher Eindruck. Und einmal habe ich ihn irgendwie gesehen, das war vor irgendeiner EM Vorbereitungsspiel Deutschland-Frankreich in Mannheim. Meinen Bruder besucht und er wohnt in der Nähe von Frankfurt und dann sind wir da hingefahren und da habe ich Batum mal live gesehen und irgendwie fand ich, also diesen, diesen Bewegungsablauf und die Art und Weise, Basketball zu spielen, hat mir irgendwie gefallen. Und wenn ich einen Spieler mal mag, dann bleibe ich ihm halt auch irgendwie, dann mag ich ihn halt auch, wenn es dann ein bisschen weiter bergab geht oder wenn er dann nicht mehr ganz so spielen kann. Deswegen irgendwie ich habe mich echt auch schwer getan, muss ich gestehen. Und ich bin dann aber echt irgendwie bei Batum hängen geblieben.
Hast du dich vielleicht auch deswegen schwer getan, weil du vergessen hast, dass Isaiah Thomas auch in der Division ist?
Habe ich nicht vergessen.
Das war mir nämlich tatsächlich kurzzeitig entfallen,
ja.
Bevor ich die
Karte. Er müsste aber eigentlich dein Lieblingsspieler sein.
Oder? Ja, eigentlich gehört er da auch schon.
Nee, hast recht.
Gehört er da schon ein. Ich hoffe einfach nur sehr, dass, genau wie bei Dion Waiters, dass wir von Isaiah Thomas diese Saison nochmal ein bisschen ein Revival sehen.
Ja, also das würde mich auch
sehr, sehr freuen.
Ja.
Und nur zu Batum. Ich schaue dem tatsächlich auch ganz gerne zu. Gerade so zu Blazers-Zeiten mochte ich den ganz gerne. Ja. Er ist halt bitter, weil er seitdem er ist eigentlich ein sehr guter und intelligenter Rollenspieler und er hat halt in Charlotte diesen Maximalvertrag unterschrieben und das hängt einem dann halt irgendwann an und dann kann man auch nur enttäuschen, wenn man, also es ist halt nicht sein Naturell. Das ist ja ein bisschen wie wenn man, er ist ja, auch wenn er jetzt etwas austrainierter ist, spielerisch oder zumindest so von wie er sich gibt auf dem Feld und wie er das Spiel versteht und denkt, so ein bisschen vergleichbar mit Boris Diaw früher. Mhm. Und der hatte auch seine Situationen, in die er einfach perfekt reingepasst hat als idealer Rollenspieler. Und ich finde, Batum hatte bei den Blazers, als die mal ihre Top-Starting-Five noch hatten, bevor Wesley Matthews sich verletzt hat und dann binnen kurzer Zeit einfach alle gegangen sind, da passte er halt einfach wunderbar rein.
Absolut.
Mit Lillard, Matthews, Aldridge und Robin Lopez damals.
Stimmt, Robin Lopez, ja. Ja, das war ein richtig gutes Team, genau. Und da hat er mir natürlich extrem gut gefallen. Ich würde ihn gerne auch nochmal in so einer Situation sehen. Das gab ja auch letztes Jahr, oder das gab ja auch, glaube ich, immer mal wieder.
Ich habe immer wieder versucht, das anzuheizen, dass irgendein Contender für ihn traden soll. Ja. Der ist halt total verschenkt und bei den Hornets ist eh jeder verschenkt, aber es ist halt, also dieser Vertrag macht es halt auch umso schwerer, ihn irgendwie dann abzugeben.
Ja, absolut.
Also, du weißt ja jetzt, glaube ich, dann auch, ist es ein auslaufender Vertrag? Oder? Nee, er hat noch das Jahr drauf als Spieleroption. Das heißt, es wird auch jetzt schwer, ihn zu traden, leider.
Nächstes Jahr dann. Und dann irgendwann lässt sein Wert auch nach, ne?
Ja, also wird im Dezember noch 31, sehe ich gerade.
Ja,
also.
Ja, wer weiß, was passiert. Also ich würde ihn echt gerne noch mal irgendwo sehen, wo es um was geht. Ich glaube, bei den Hornets kommen wir ja gleich noch drauf, wird es jetzt so schnell nicht passieren. Aber ja, schauen wir mal.
Hast du auch einen Anti-Lieblingsspieler?
Ist mir jetzt so beim Gucken keiner ins Auge gestochen irgendwie. Dir?
Nicht wirklich. Ich habe gerade überlegt, ob ich Scary Terry dazu machen soll, aber eigentlich hat eigentlich kann er ja nichts dafür.
Ja gut, also er hätte jetzt die ein oder andere Aussage hätte jetzt nicht zwingend tätigen müssen, aber.
Ja.
Aber er durfte sie auch tätigen, war jetzt ja nicht so schlimm.
Eben. Nee, alles gut.
Gut. Dann kommen wir zu den Tiers. Nicht zu den Tieren, sondern zu den Tiers.
Weil wir das auch hätten machen können. Aber das wäre dann halt wieder ein bisschen zu Meta
vielleicht. Das stimmt.
Vor allem, wenn gewisse Teams halt schon nach
Tieren
benannt sind.
Dann hätten die Teams.
Fangen wir mit den Haken an.
Mit den Haken? Da hast du es ja schon gesagt. Also im Endeffekt, du sagst, Richtung Playoffs kannst du dir vorstellen und es ist genauso bei mir. Also wir haben ja eigentlich gesagt, wir machen Contender, Playoffs und Lottery, aber für mich sind die Hawks genauso zwischendrin. Also.
Ach so, das waren eigentlich von mir nur vorgeschlagene Kategorien. Das war jetzt nicht irgendwie finale.
Oh,
finale Unterteilung. Ich hätte jetzt zum Beispiel Playoff-Aspirant.
Playoff-Aspirant. Auch schön. Dann würde ich die Hawks als Borderline-Playoff-Aspiranten sehen. Also, ich weiß noch nicht genau, ob es schon reicht, aber ich würde nicht aus allen Wolken fallen, wenn es passiert.
Das ist ja quasi die Definition eines Aspiranten.
Ja, aber ein Aspirant ist schon so, dass du dir auch eher, dass du eher dazu tendierst, dass es passiert. Und ich will mich noch nicht so, also ich will mich noch nicht festlegen, dass sie wirklich da ins Rennen eingreifen, aber Playoff-Aspirant ist für mich ein Kandidat für die Playoffs. Und für mich sind sie ein Kandidat zu sein. Verstehst du?
Ich merke schon. Ja. Du hast mal wieder mit deinem Thesaurus geschlafen.
Ja. Alles gut. So ist es. Und bei dir? Achso, Aspirant.
Ja.
Gut, dann sollen wir direkt weitergehen, weil über die Hawks haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen.
Ja.
Ich meine, wir können die Contender-Geschichte können wir ja streichen wahrscheinlich in der Division, oder?
Können wir.
Ja. für mich, also jetzt Playoff-Aspirant im Sinne von, kann ich mir gut vorstellen, sind für mich die Heat.
Ja, die habe ich als Playoff-Team drin stehen.
Oh.
Weil ich da relativ einigermaßen sicher bin, dass sie tatsächlich in die Playoffs kommen.
Meinst du, dass sie die Bulls hinter sich lassen?
Ja, vielleicht gerade so. Und das kann ja dann schon reichen.
Kann schon reichen, ja.
Nee, an sich ist das schon, auch wenn sie viele Spieler im Kader haben, die so ein bisschen immer noch überbezahlt sind, weil sie halt diese paar Sommer hatten, die noch ein bisschen schwierig waren. Mhm. Also ich meine, James Johnson ist noch da, aber und Waiters natürlich auch. Trotzdem haben sie im Kader irgendwie doch recht viele Spieler, die ich halt ganz gerne mag. Und ich glaube, die Mischung ist jetzt vielleicht wieder ein kleines bisschen besser noch als im letzten Jahr, wo sie ja auch nicht weit entfernt waren. Also da haben sie 39 Siege geholt. Jetzt haben sie mit Jimmy Butler halt einen neuen Chef irgendwie dazugekommen, mhm, der so gerne ich Josh Richardson auch mochte, aber sicherlich da ein Upgrade und vor allem auch irgendwie eine bessere erste Option dann ist, ja, wenn es drauf ankommt. Also wenn nicht Dion Waiters ihm den Ball wegnimmt, was sowieso interessant wird, die Dynamik zwischen den beiden, glaube ich. Aber von Justice Winslow halte ich nach wie vor eigentlich ziemlich, mhm, viel. Und auch von Bam Adebayo erwarte ich eigentlich nochmal einen gewissen Schritt, ja, zumal jetzt halt mit Whiteside so ein bisschen der Störenfried ist vielleicht ein bisschen hart, aber also jemand weg ist, der halt
aber der Störenfried
schon relativ häufig sich über sie, genau, schon jemand, der sich halt recht häufig irgendwie über seine Rolle und Touches beschwert hat und so, der da jetzt keine Minuten quasi mehr wegnimmt. Mhm. Also da ist irgendwie so diese Kombination aus Adebayo, Olynyk, der jetzt sich hoffentlich nicht zu schwer verletzt hat bei kanadischen Training Camp. Und auch ein Myers Leonard, der, wie wir in den Playoffs, in den Conference Finals gesehen haben, eigentlich ja nur einmal angestachelt werden muss, um dann der beste Spieler zu sein. Ja. Den haben sie noch dazu bekommen. Also irgendwie denke ich, das ist halt einfach so ein grundsolides Team. Das ist jetzt nicht eins, was Bäume ausreißen wird. Aber ich denke schon, dass sie auf jeden Fall gut genug sind, um in die Playoffs zu kommen.
Bin ich bei dir. Also Dragic haben wir auch noch, wenn er fit bleibt, auch noch durchaus Basketball spielen kann, finde ich.
Ja.
Ich sehe auch so, also Winslow sehe ich irgendwie auch noch Potenzial, Adebayo genauso. Es ist für mich, bei den Heat habe ich immer so ein bisschen das Problem, dass es für mich so, sie sind so ein bisschen nichtssagend irgendwie. Sie sind schon nicht schlecht und sie haben schon echt auch interessante Spieler, aber es ist irgendwie, ich kann es arschschwer einschätzen und ich weiß nicht, was sie jetzt sind als Team irgendwie. Und jetzt klar, mit Butler, ja, das wird dem Ganzen nochmal, also sobald du einen Superstar hast oder einen Star hast, gibt dir der ja automatisch eine Struktur vor, einfach weil sich viel um ihn rum aufbaut und er eine Gravitation irgendwie auswirkt und oder ausstrahlt und ich glaube auch, dass sie vom Potenzial her auf jeden Fall in die Playoffs kommen können und ich kann, also vielleicht auch in die Playoffs kommen werden, aber ja, ich weiß nicht, so richtig warm werde ich mit ihnen einfach nicht, den Heat.
Ja, ich meine, das ist ja jetzt irgendwie seit ein paar Jahren.
Ja, oder? Genau.
Und als sie einmal die Saison hatten, wo sie am Anfang nichts gewonnen haben, um dann in der zweiten Saisonhälfte, ja, ich glaube, irgendwie 30-11 zu gehen.
Ja.
Und danach dann dachten, ja gut, dann müssen wir die jetzt alle bezahlen und tatsächlich alle bezahlt haben, mhm, und es eigentlich aber ja ganz gute Rollenspieler waren, die über ein paar Monate eigentlich ein bisschen über ihrem Niveau wahrscheinlich performt haben.
Ja.
Und
weil sie wussten,
davon zehren sie immer noch so ein bisschen.
Ja, und da muss ich echt gestehen. Also ich will, also, oder was heißt gestehen? Da frage ich mich dann manchmal, also und ich möchte jetzt nicht Pat Riley ans Bein pinkeln, weil ich glaube, seine Hand reicht auch bis London.
Da bin ich ziemlich sicher.
Nein, aber also wir schmeißen mit Kritik um uns und hier, da ist ein mieser Deal und der verdient zu viel und hier und aber irgendwie habe ich so das Gefühl, Riley ist dagegen echt so ein bisschen immun, gell?
Klar, er hat halt über die Jahrzehnte auch zu viel gerissen, ist aber, ja, bei Popovic auch so. Die Spurs haben in den letzten Jahren auch,
ja,
einige nicht gerade geile Sachen gemacht, ja, und man denkt aber, ja, smarte Organisation, da sind sie natürlich immer dabei. Also sind sie auch zu Recht.
Ja, absolut, absolut.
Sowohl Miami als auch San Antonio sind auch beide zum Beispiel sehr gut da drin, junge Talente so ein bisschen zu fördern, sie professionell zu betreuen. Also die meisten Spieler in Miami sind dort in dem besten physischen Zustand, den sie jemals haben in ihrer Karriere. Ja. Auch bei LeBron war das zum Beispiel der Fall und halt bei allen anderen eigentlich auch. Die haben ihren guten Ruf schon auch zu Recht, aber das heißt nicht, dass man da nicht auch ein bisschen Kacke bauen kann. Und die Heat haben mit einigen Verträgen definitiv Kacke gebaut. Ja. Das muss man, glaube ich, auch so deutlich sagen. Wenn man es bei allen anderen Teams auch immer macht.
Ja, eben genau. Aber was, genau, aber das muss man halt dann isoliert betrachten und sagen, okay, der Vertrag war schlecht, der Vertrag war schlecht, der Vertrag war schlecht und nicht das ganze Ding in die Pfanne hauen. Und ich meine, es macht nie, es kann auch nie jeder alles richtig machen.
Ja, also wie man jetzt übrigens gerade bei den Spurs auch wieder sieht, die anscheinend darüber nachdenken, DeRozan eine vorzeitige Maximalvertragsverlängerung anzubieten.
Das findest du jetzt gut oder schlecht?
Das finde ich, rate mal.
Eher nicht ganz so optimal.
Seh. Das finde ich ähnlich clever wie den 30-Millionen-Vertrag, den sie Pau Gasol dann nochmal gegeben hatten.
Stimmt. Den haben sie relativ schnell bereut und dann auch sind sie losgeworden, mehr oder weniger. Stimmt. Ja, ich habe nur die Schlagzeile heute gesehen und habe mir dann ehrlich gesagt auch, ja, ich habe kurz gestutzt und habe mir dann aber keine weiteren Gedanken drüber gemacht. Aber es.
Nee, bedeutet auch noch nichts.
Nee, so genau. Viel. Aber es ist trotzdem, also mich überrascht es jetzt auch, sagen wir es mal so. Also, es ist jetzt auch kein No-Brainer, wie man so schön sagt. Sollen wir noch ganz kurz die Frage von Jens auf der Mauer zu den Heat machen? Ob Jimmy.
Wenn du sie mir vorliest, ja.
Nee. Wenn du musst sie jetzt aus dem Kopf stellen, sonst machen wir das nicht.
Na gut.
Nein, ob Jimmy Butler die Heat neu entflammen kann. Also, ich erwarte mir schon einen Schub. Also, wie gesagt, wir haben ja schon drüber gesprochen, was er in den Playoffs gemacht hat, dass er da irgendwie auch den Sixers auch einen Schub gegeben hat, dass er da irgendwie mit seiner Herangehensweise das Team auch ein Stück weit zumindest gefühlt mitgerissen hat. Und ich meine, bei allem, was für Probleme bei dem Wolves gab und was man mit ihm so ein bisschen, was um ihn herum immer so ein bisschen gesprochen wird, er ist halt einfach noch ein verdammt guter Basketballer. Und allein dadurch, ja, das gibt, wenn ein Team so einen Basketballer verpflichtet, glaube ich, ja, entfacht es tatsächlich nochmal ein neues Feuer, um bei dieser Analogie zu bleiben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es mit Winslow gar nicht so schlecht harmoniert.
Kann ich mir auch vorstellen.
Also sowohl auf.
Also je nachdem, wie stabil halt der Wurf von Winslow ist, aber hat er sich eigentlich ganz gut entwickelt in der Hinsicht in den letzten Jahren.
Genau, und auch auf persönlicher Ebene eventuell. Also weil, glaube ich, beide so sehr, sehr ehrgeizig an die Geschichte rangehen. Und ich glaube auch, wenn du das Star Power zu holen, ist ja auch irgendwie ein Signal an den Rest des Teams. Auch nochmal irgendwie einen draufsingen. Vielleicht auch einen Dragic irgendwie, weiß ich nicht, der dann auch nochmal, ja, vielleicht noch ein bisschen extra was aus sich rausholt. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das dem Team als Ganzes auch nochmal, abgesehen von der höheren Qualität, dass es hat, dass es bekommt, nochmal hilft.
Ja, zumal, also Dragic geht zum Beispiel auch in sein letztes Vertragsjahr, will mit Sicherheit nochmal.
Ja.
Was zeigen, nachdem letztes Jahr nicht so einfach war. Und ich glaube, bei Butler ist auch, was man vielleicht noch dazu sagen muss, der ist jetzt das erste Mal in seiner Karriere tatsächlich bei einem Team, was er sich so richtig selbst ausgesucht
richtig,
hat.
Richtig, ja, stimmt.
Wurde von den Bulls gedraftet und dann bleibt man dann ja natürlich auch da, wenn man da irgendwie den Vertrag bekommt, also beziehungsweise hat nicht mega viel Kontrolle darüber, wurde zu den Wolves getradet, wurde zu den Sixers getradet und jetzt ist er halt zu Miami und hat ja auch schon eigentlich seit Jahren hieß es immer mal wieder, Jimmy Butler würde gerne für die Heat spielen und die Heat hätten gerne Jimmy Butler, weil er mit dieser leicht asozialen Malocha-Mentalität eigentlich sehr gut
passt zu dem
passt,
hin,
was
ja.
sie da machen.
Ja,
also
ja.
So der spirituelle Sohn von Alonzo Mourning. Vielleicht etwas übertrieben, aber ist auf jeden Fall jemand, der eigentlich in diese Kultur, die sie da vorgeben wollen, auch mit Udonis Haslem, der jetzt seit bald dann 6 Jahren irgendwie ein in Wirklichkeit Spielertrainer ist, der eigentlich nicht mehr zum Spielen da ist, aber der halt immer wieder einen neuen Vertrag bekommt, einfach weil er diese Kultur verkörpern soll. Da passt Jan Butler eigentlich gut rein. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie er sich da gibt, auch gerade als Leader, weil du hast es schon gesagt, so das hatte in Philly gerade so in den Playoffs schon den Eindruck gemacht, dass er sich da auch wirklich, also dass er da auch wirklich ein positiver Leader war. Davor hatte er diesen Ruf nicht unbedingt immer. Und ich bin einfach gespannt, wie das jetzt in der Situation ist, die er sich absolut selbst ausgesucht hat.
Ja, stimmt, klar. Das spielt auch nochmal eine Rolle, wie man die ganze Sache rangeht. Und dann, ja.
Nee, von daher. Bei ihm und Kyrie bin ich da am meisten gespannt. Weil beide halt in so einer Situation sind.
Stimmt.
Jetzt, wo sie erstmals quasi das komplett selbst entscheiden durften.
Ja. Ja, es kann was verändern. Also du solltest auf jeden Fall mit mehr Spaß erstmal ankommen und dann gucken, was dann draus wird. Magic?
Magic habe ich auch als Playoff-Aspirant drinstehen. Also kann gut sein, dass sie es wieder packen. kann gut sein, dass sie knapp dran scheitern. Also ja, das ist halt für mich ein eigentlich so die Definition von einem eher biederen, durchschnittlichen Team, was jetzt auch dafür dann eigentlich nochmal entsprechend bezahlt hat, dass sie auch über die nächsten Jahre bieder und durchschnittlich bleiben. Aber also nehmen sie Vucevic, haben sie 100 Millionen für 4 Jahre, glaube ich, gegeben. Mhm. Terrence Ross haben sie irgendwas mit 50 gegeben oder mit 48 oder sowas auch über 4 Jahre. Also für diese eine recht erfolgreiche Saison haben sie gleich relativ viel bezahlt. Ja. Oder bin ich jetzt mal gespannt? Also ich nehme an, dass es sich halt nicht großartig in eine oder die andere Richtung total verändern. Sie können schon intrinsisch noch ein kleines bisschen besser werden. Sie können auch ein kleines bisschen schlechter werden. Ich denke, sie pendeln sich halt da bei 40, oder bei 35 bis 45 Siegen irgendwo in der Richtung ein. Mhm. Sind sie halt wieder ein Playoff-Aspirant. Oder wie siehst du das?
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich für mich sind sie wieder ein Team mit, also weiterhin ein Team, das ein gewisses Potenzial hat. Also Jonathan Isaac hast du ja auch schon mal angesprochen kurz vorher, auch Aaron Gordon irgendwie noch, Mo Bamba muss man sehen, Markelle Fultz weiß man ja auch immer noch nicht, was da passieren wird oder nicht. Also sehe ich jetzt noch nicht als denjenigen, der jetzt kommendes Jahr auf jeden Fall den Unterschied ausmachen wird oder kommendes Jahr den Unterschied ausmachen wird. Und ich finde auch, sie haben Steve Clifford einfach einen Coach, der den Floor von dem Team relativ gut anzuheben weiß. Also der einfach gut vermitteln kann, wie du einen soliden Basketball spielen kannst, der in gewissen Situationen einfach erfolgreich ist oder der auch gar nicht so einfach irgendwie ist, permanent permanent zu schlagen ist. Und ja, ich meine, es bleibt diese komische Situation mit den Bigs, die sie haben, also auch nach der Verlängerung von Vucevic jetzt. Das ist natürlich auch die Frage, letztes Jahr Contract hier, jetzt den dicken Vertrag unterschrieben, wobei ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht so einschätze, dass das jetzt den ganz, ganz großen Unterschied macht, was jetzt seine Herangehensweise angeht, also oder sein Einsatz angeht. Aber was ich halt komisch finde, so ein bisschen die Signings. Also wir haben ja letztes Jahr schon, war ja immer das Thema, okay, ihnen fehlt Shooting. Und wen holen sie? Michael Carter Williams und Alvaro Gamino.
Selbstverständlich. Also was erschließt sich dir daran nicht? Sie haben ja offensichtlich eine Philosophie.
Sie
haben,
ja, stimmt. Vielleicht,
sie treu bleiben wollen. Ja, Shooting ist nicht so geil. Ja, Länge genau. Dafür schon. Ja. Michael Carter Williams ist groß.
Ist groß.
Man kann viel über ihn sagen, aber nicht, dass er klein ist.
Ja, ist korrekt, das ist korrekt. Das haben die Rockets auch gedacht letztes Jahr, glaube ich.
Ja, ist vollkommen richtig.
Nee, aber also irgendwie das, ja, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Und da sehe ich halt jetzt auch nicht so das große Entwicklungspotenzial irgendwie. Also ja, ich glaube, es bleibt einfach, es könnte bei dem bleiben, was es letztes Jahr war. Vielleicht, gut, die gern genommene Entwicklung aus sich heraus, die intrinsische Entwicklung vielleicht. Also dass Isaac nochmal einen Sprung macht, was ich mir gut vorstellen kann. Vielleicht auch, dass Bamba irgendwie in der NBA ankommt und doch noch so ein bisschen das geben kann, was man sich von ihm versprochen hat. Was ich ganz interessant war, wenn du im ESPN Depth Chart ist Jonathan Isaac als potenzieller oder als Small Forward gelistet. Siehst du da Möglichkeiten?
Ja, ich meine, er hat es ja immer mal wieder gespielt. Ich glaube nicht, dass es
auf Dauer jetzt so, ja.
Ich glaube nicht, dass es ideal ist. Da haben sie halt das Problem, was sie vorher auch schon hatten. Also das Gordon eigentlich finde ich auf der 4 am besten, aber der taugt vielleicht noch am ehesten als Small Forward, also ja. mehr als Isaac, glaube ich. Ja, mit Aminu noch einen rein. Vucevic ist natürlich gesetzt auf Center. Ich meine, Isaac hätte ich jetzt eher gedacht, wenn er ein bisschen physisch zulegt, dass er in 1-2 Jahren halt auch eher, entwickelt er sich nach oben, also Richtung 5 und nicht Richtung 3. Aber ich meine, in der Zusammensetzung, die sie da haben, da wird das halt gezwungenermaßen weiterhin so laufen, dass sowohl er als auch Gordon immer mal wieder auf der 3 spielen, glaube ich. Ideal ist es nicht, glaube ich, aber gut, da sie sowieso auf keiner Position Shooting haben, ist ja dann wahrscheinlich auch egal, ne? Hauptsache, man ist groß.
Philosophie.
Damit der arme DJ Augustin. Ist der einzige kleine Mensch in diesem Team.
Ja, ist schon einer unter vielen. Ganz kurz dann noch zur Frage von Christian Orban und auch, also beziehungsweise Jens auf der Mauer auch. Eine war Heat oder Magic, wer gewinnt Florida oder gewinnen die Magic die Division erneut? Was sagst du?
Ja, ich bin eher bei Miami.
Ich auch. Also, wir haben es ja gerade schon ein bisschen dargelegt. Also, ich finde auch, Miami hat einfach den besten Spieler und ich finde, das macht dann schon einen großen Unterschied. Und ich sehe die Heat auch als Team irgendwie so ein bisschen stärker gerade.
Ja, ich denke, also die Magic werden halt, glaube ich, wieder eine ziemlich, ziemlich brutale Defense spielen können. Mhm. Das war auch letzte Saison ihre klare Stärke und da hilft ein Aminu, glaube ich, schon auch weiter.
Der absolut, ja, das stimmt. Da darf auch man euch nur negativ sehen, also ich habe das gerade sehr negativ formuliert, aber.
Ja, nee, also es ist, glaube ich, schon verständlich. Also da haben sie halt nach wie vor gutes Personal und werden da, glaube ich, auch wieder stark sein. Es fehlt halt so an offensiver Upside und die ist, glaube ich, nicht unbedingt höher geworden über den Sommer. Und ich glaube, die Heat können halt eher einen etwas größeren Schritt nach vorne machen und sie waren halt jetzt auch nicht weit weg. Also ich glaube, es waren es 3 Siege, die beiden Teams getrennt haben.
Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, aber es war nicht viel auf jeden Fall.
Ich dachte, du lernst sowas auswendig. Aber ja, es waren 3 Siege.
Hatte ich auswendig gelernt, aber dann wieder gelöscht über den Sommer. Neue Saison steht an, weißt du.
Natürlich.
Ja, nee, sehe ich ähnlich. Kommen wir jetzt zu den Teams, die höchstwahrscheinlich mit dem Playoff-Rennen nichts zu tun haben werden. Und ich glaube, bei den Hornets können wir es relativ kurz machen, oder?
Sie sind in einer eigenen, sehr traurigen Kategorie. So habe ich es bei mir aufgeschrieben.
Ja, und die wäre...
Also, die Hornets deprimieren mich mehr als eigentlich alle anderen NBA-Teams.
Ja, der Sommer war schon nochmal ziemlich verheerend. Also es war schon, die letzten Jahre war es schon einfach irgendwie so ein bisschen nichtssagend, aber jetzt irgendwie, unser Freund Kebab ist weg. Zu deiner Freude natürlich, weil er jetzt in Boston ist. Aber sie haben ihm nicht das Maximalgehalt geboten. Sie wollten ihn irgendwie nicht richtig halten. Haben jetzt Terry Rozier geholt, bezahlen ihn auch noch ganz gut. Und ich habe die Woche oder nicht, oder die Tage habe ich irgendwie eine Auflistung gesehen auf Twitter. Ich habe es dann leider nicht mehr gefunden in der Vorbereitung, wo so ein bisschen so, also so Tiers für Spieler quasi hier, Superstar, Star, guter Spieler, Rotationsspieler und die bei den Hornets ging es relativ weit unten los. Also es ist einfach irgendwie ein Team, ja, mit ein paar soliden NBA-Spielern und ein paar nicht so soliden. Und das war es irgendwie, oder?
Ja, also du kannst halt, oder das Einzige, woran man sich da irgendwie klammern kann, ist vielleicht, dass jetzt, wenn Malik Monk mehr den Ball bekommt, dass er jetzt, dass sein Potenzial auf einmal durchkommt. Mhm. Also Miles Bridges war ganz ansehnlich als Rookie, aber das ist halt tatsächlich auch dann irgendwie schon fast alles an jungem Talent. Also sie haben so einen PJ Washington mit reinbekommen. Aber ansonsten, das ist schon talentmäßig einfach arg dürr besetzt. Und wenn man dann bedenkt, dass das irgendwie auch immer noch eins der teureren NBA-Teams ist. Also das irgendwie, ich glaube, 127 Millionen an Gehältern schluckt dieses Jahr. Das ist schon relativ krass.
Mhm. Nee, absolut. Also irgendwie, das ist komplett in die falsche Richtung gelaufen. Und ja, also ich meine, alles andere als Lottery würde mich schon extrem überraschen. Aber das ist halt auch so, es wirkt halt wahnsinnig planlos. Also so ein bisschen der Zug nach nirgendwo irgendwie.
Ja, vor allem so wie das jetzt mit Walker gelaufen ist, wo sie ihm dann letztendlich über 60 Millionen weniger geboten haben, als maximal möglich gewesen wäre, wenn man offensichtlich nicht so überzeugt ist, nachdem er gerade seine mit Abstand beste Saison gespielt hat. Warum tradet man die?
Ja.
Also sowas ist halt eigentlich einfach Malpractice. Das ist einfach schlecht und so wird man, also wenn man seine Entscheidung so trifft, dann wird man auch aus diesem Sumpf nie rauskommen.
Nee, ich meine, es wäre eine Möglichkeit gewesen, zumindest kleinere Assets irgendwie zu bekommen.
Ja, oder wenigstens so ein paar Scheißverträge auch loszuwerden.
Ja, oder
ich meine, da haben sie mehr als genug, die man irgendwo hätte ranhängen können.
Ja, eben. Und dann aber ihn halt einfach zu behalten und dann einfach gehen zu lassen. Irgendwie, ja, ich verstehe es auch nicht. Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Also ich muss auch gestehen, ich beschäftige mich jetzt nicht wahnsinnig tiefgründig in meinem Alltag mit den Hornets. Geht wahrscheinlich vielen von euch so.
Hä? Wieso das denn nicht?
Ich mag Türkis nicht so.
Ja, okay.
Nee, aber ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie nicht so gut nachvollziehbar. Siehst du die Wizards? Ich meine, wir haben die Biersituation haben wir schon mal kurz angerissen. Dann haben wir noch die War-Situation, die wir mittlerweile auch alle kennen. Verletzt. Dieser unglaublich gute Vertrag, der jetzt genau diesen Sommer beginnt. Siehst du die Wizards angesichts dieser Umstände in einer ähnlich aussichtslosen Situation wie die Hornets? Oder gibt's für dich irgendeinen oder anderen Punkt, wo du sagst, der jetzt auch mal von Bradley Beal weggeht, der da sagt, okay, vielleicht passiert ja irgendwie was.
Ja, also sie sind eigentlich auch ein Lottery-Team, aber wir haben letzte Saison gesehen, dass man selbst, wenn man eigentlich sonst nichts mehr hat außer Bradley Beal im Osten, das schon lange dauert, bis man komplett abgeschrieben werden kann. Also ich habe sie, das Tier für sie ist Lottery-Team, das ganz vielleicht rückwärts irgendwo reinstolpern kann.
Mhm.
Habe ich es halt so ausgedrückt. Und
knapp auf den Punkt gebracht, finde ich gut.
Ja, eigentlich ist dieses Team nicht gut genug, um irgendwelche Ansprüche anzumelden oder mehr als 30 Spiele zu gewinnen. Ja. Aber ich will es jetzt auch nicht irgendwie kategorisch ausschließen, dass es ein paar mehr werden.
Nee, also sehe ich ähnlich. Also für mich sind sie schon ein Lottery-Team, aber sie haben jetzt mit sich zumindest mal mit CJ Miles und Davis Bertrands ein bisschen Shooting geholt und
Und Mos Wagner.
Und Mos Wagner, genau. Wie siehst du, ganz kurz, wenn wir schon bei ihm sind, wie siehst du seine Aussichten in Washington allgemein?
Ja, ich glaube nicht so schlecht. Also, ich meine, der glorreiche Vertrag von Jan Mahinmi läuft ja jetzt dann mal aus und grundsätzlich spielt er nicht mehr die allergrößte Rolle so in den Planungen und dann hat man auf den großen Positionen nicht wahnsinnig viele Leute. Also, da ist ein Thomas Bryant, der recht viel, also der schätzungsweise auf der 5 wahrscheinlich dann startet. Mhm. Und sie haben jetzt mit Rui Hachimura einen Big, also Power Forward hoch gedraftet, der sicherlich auch recht viel spielen wird, aber das sind ja letztendlich dann nur 2 Spieler und dann gibt Mahinmi noch ein paar Minuten und dann hat aber Wagner auch auf jeden Fall, glaube ich, die Möglichkeit, da relativ gut an Spielzeit zu kommen. Also das traue ich ihm schon absolut zu. Und ich glaube, dafür ist die Situation dann auch gar nicht mal so schlecht. Also als er dahin getradet wurde, war bei vielen wahrscheinlich der erste Gedanke, oh ja, jetzt ist er im absoluten basketballerischen Hinterland, wo es irgendwie komplett aussichtslos ist. Aber ich glaube eher, dass die Situation da für ihn sportlich besser ist als in L.A., wo es halt über die nächsten Jahre für die ganz jungen Leute nicht viel Spaß gemacht hätte. Und deswegen, ich glaube, dass in Washington sowohl er als auch Bonga halt Möglichkeiten bekommen werden, um sich zu zeigen. Und dann geht es immer noch darum, dass man die auch nutzen muss. Aber also gerade bei Wagner gehe ich eigentlich schon davon aus, dass es auch in dieser Saison schon einigermaßen gut laufen könnte, weil die Wizards ihn auch schon vor 2 Jahren halt, als er gedraftet wurde, wollten sie ihn schon ganz gerne haben.
Mhm. Letztes Jahr, oder? Also vorletzter Draft quasi.
Ja, genau.
Vorletzter Draft. Genau. Ja, nee, also genau, also bei den Lakers wäre im Prinzip kaum Spielraum für Fehler gewesen. Also vielleicht mal reingekommen und wenn es dann irgendwie nicht gleich geklappt hätte, wäre auch schnell wieder draußen gewesen und so. Und dann ist, glaube ich, die Situation bei den Wizards tatsächlich besser. Ich habe auch erst mal ganz kurz so kurz geschluckt und dann, aber ja, im Endeffekt für junge Spieler zur Entwicklung, zumindest um sich auszuleben, keine Ahnung, es gibt vielleicht auch Spieler, die von so einer Situation profitieren können. Also die dann irgendwie, aber dann kann ich jetzt Mo Wagner nicht einschätzen. Spielzeit wird auf jeden Fall mehr bekommen. Oder würde ich jetzt mal davon ausgehen. Auch wenn sie jetzt mit Bertrands, den die Spurs ja ziehen lassen mussten, weil sie Marcus Morris fast sicher hatten, auch noch einen zusätzlichen Shooter haben. Aber man kann natürlich nicht genug Shooting haben, außer man spielt in Orlando. Aber ich glaube, ein Punkt auch, also ganz kurz noch die Frage übrigens zu Mo Wagner hatte Feizen gestellt. Da wollen wir korrekt bleiben und vollständig. Ich glaube, ein entscheidender Faktor bei den Wizards ist dazu aber auch noch ein Abgang. Also, dass Ernie Grunfeld seines Zeichens Mastermind hinter Top-Verträgen wie Jan Mahinmi oder dem Nummer 6-Pick von Jan Vesely statt Klay Thompson oder Kawhi Leonard oder dem Trade des Nummer 5-Picks gegen Randy Foy und Mike Miller, dass der nicht mehr da ist, könnte natürlich zumindest in Zukunft durchaus was bringen für die Franchise. Also jetzt bin ich gespannt, ob da, also wie sich da. Ich fand, der Sommer war relativ ruhig, also aber trotzdem irgendwie solide. Also es ist ja jetzt nicht viel passiert. Sie haben Miles und Bertrands gesigned, sie haben Hachimura gedraftet, Isaiah Thomas geholt. Jetzt ist halt die erste große Frage im Endeffekt für den neuen GM Tommy Shepard. Also der hat schon unter Ernie Grunfeld gearbeitet, weil er ist Interim GM und jetzt wurde jetzt befördert. Was er mit Bradley Beal macht, was Vincent Frederick hat auch gefragt, traden oder verlängern, was willst du machen? Also verlängern muss er.
Gerade würde ich noch gar nichts mit ihm machen.
Du würdest abwarten?
Ja, jetzt gerade muss man ihn auch noch nicht verlängern. Also,
aber das haben sie ja versucht.
Das hätte jetzt Sinn gemacht, wenn er in einem All-NBA-Team gelandet wäre und man ihm dann irgendwie den Supermax hätte anbieten können, was wahrscheinlich die Hornets aber vorerst, ich meine die Wizards aber vorerst nicht mehr tun sollten.
Also beste Erfahrung damit gemacht.
Ja, aber man hat ihn dieses Jahr und das danach noch fest unter Vertrag und ich würde da jetzt aktuell, man kann natürlich schon mal Gespräche führen, aber traden jetzt gerade nur, wenn da ein Mega-Angebot reinkommt. Also ich meine, das ist ja nicht unmöglich, aber ich würde jetzt an deren Stelle nicht unbedingt sagen, wir müssen jetzt hier irgendwie den Markt sondieren, weil da haben sie einfach keine Not. Ja. Also es ist zwar für Beal ist es nicht so geil wahrscheinlich, weil es einfach jetzt gerade da sportlich nicht so wahnsinnig viel machbar ist, aber das ist in dem Fall ja nicht das Problem der Wizards. Und er ist auch nicht so alt. Im Gegenteil, ist glaube ich erst 26, dass man jetzt sagen muss, den müssen wir jetzt morgen abstoßen, weil sonst läuft es nicht mehr bei uns.
Ja, ich glaube auch abwarten ist erstmal die gewinnbringendste Strategie? Einfach, ja, du musst ja sehen, wie entwickelt sich die Saison, wie entwickelt sich Biel innerhalb der Mannschaft? Was passiert dann Richtung Wall? Gut, das wird man erst nächste, also übernächste Saison dann sehen. Und welches Team ist dann irgendwann doch so verzweifelt, dass es ein größeres Angebot abgeben will? Und dann ist natürlich, was ich mich halt frage, ob du, wenn du Biel tradest, und ob du dann versuchst, Assets zu sammeln, oder ob du irgendwie nach einer Möglichkeit suchst, dann den John Wall-Vertrag noch loszuwerden. Es klingt immer so, den John Wall-Vertrag loszuwerden. Ich meine, John Wall ist auch ein Mensch, ne? Aber weißt du, wie ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Also was dann da primäre Intention dahinter ist. Ich meine, klar, mit diesen ganzen Beträgen, also Biel plus Wall, da muss schon sehr, sehr viel Gehalt irgendwie dann auch
bei anderen. Naja, da muss halt ja anders dann gleich ein ganzes Team traden.
Ne? Ja, oder halt noch ein drittes Team irgendwie involvieren, aber da ist natürlich, sobald das aufnehmende Team nicht auch noch Biel dazu kriegt, ist es natürlich auch nicht, hat es vielleicht auch nicht zwingend Lust. Also ich bin gespannt.
Ich würde auch bei Wall, glaube ich, das erstmal abwarten. Also aussitzen.
Ja, absolut, ja.
Ich meine, der Vertrag fängt gerade erst an und jetzt gerade ist es auf dem allerschlimmsten Wert, den er jemals haben wird. Und es kann sein, dass es nicht mehr viel besser wird, aber es kann auch sein, selbst wenn die Chance vielleicht aktuell nicht so groß aussieht, dass der dann für die nächste Saison zurückkehrt und wieder ganz gut ist. Also sicherlich wird er nicht mehr dieser Speedster und Mega-Athlet sein. Oder also kann man jedenfalls von ausgehen oder muss man von ausgehen.
Ja.
Aber das heißt nicht, dass er dann ein komplett irgendwie unfähiger Spieler sein wird. Es kann passieren, aber es muss nicht passieren. Und jetzt gerade haben die Wizards, glaube ich, nicht den Move vor Augen, der jetzt irgendwie den Quickfix bringt, sondern es wird halt einfach Jahre dauern, bis sie aus dieser im Moment nicht besonders tollen Situation rauskommen. Und jetzt gerade würden sie sich, glaube ich, fast noch schwerer machen, wenn sie versuchen würden, einen Abnehmer für Wall zu finden, weil man da halt massiv draufzahlen muss. Und wenn man jemanden wie Biel hat, den sollte man nicht zum Draufzahlen benutzen, weil es halt ein sehr guter Spieler ist, der sogar noch ein bisschen besser werden kann und halt, wie gesagt, nicht alt ist. Und der komischerweise anscheinend ganz gerne in Washington spielt. Sollte man auch nicht vergessen.
Ja, eben. Also da kommt schon viel zusammen. Also im Endeffekt, man tendiert ja immer ganz schnell nicht zur Panik, aber irgendwie zu Aktionismus und zu sagen, okay, das ist jetzt einfach die Situation, jetzt ist nicht gut und wir müssen irgendwas machen. Aber wie du sagst, also schlechter wird sie wahrscheinlich nicht. Also auch, wenn du nichts tust. Und das heißt, erstmal gucken, was passiert, wenn Ward zurückkommt, wie er zurückkommt und ob er, meine ich mal, unbedingt seinen Wert nur für ein anderes Team steigern kann, sondern vielleicht auch für die Wizards selber. Und dann am Ende ist gar nicht mehr der Vertrag gar nicht mehr so katastrophal ist, weil er doch noch irgendwie halt irgendeinen Beitrag leisten kann oder einen relativ guten Beitrag leisten kann. Hast du noch was für die Wizards?
Ich werde Bobby Portis vermissen, aber ansonsten nö.
Im Moment nicht. Jeder wird Bobby Portis vermissen, aber er ist ja jetzt in New York, er ist ja nicht weit.
Und Satoranski natürlich, aber...
Ja, er ist ja jetzt... Ich freue mich schon auf Thomas Satoranski.
Ja, das glaube ich.
Da werden wir noch intensiver... Also wir wurden ja schon gefragt, ob wir den Bulls-Kader intensiv analysieren können. Ich wäre sofort dabei gewesen, Ole war dagegen.
Du hast mich nie gefragt und wir sprechen heute über die Southeast Division.
Ja, ich weiß.
Ansonsten, ich nehme gerne mit dir eine Kaderanalyse zu den Bulls auf. Ich rede dann vielleicht einfach nicht so viel, aber das macht ja nichts.
Ja, das stimmt. Ja,
wir werden auch mal reden.
Ich? Ja, ich rede. Ja, aber ich versuche mich eigentlich, was das angeht, zurückzuhalten. Während unserer 1 bis 8 Stunden, die wir da zusammensitzen.
Ja, das merke ich. Und der Spieß wird dann halt mal umgedreht.
Der wird einfach mal umgedreht. Ja, okay. Vielleicht machen wir das. Wenn wir jetzt aber, also ich meine, dass die Bulls das Team sein werden, kommende Saison, das ich am öftesten anschaue, auch wenn es durchaus hin und wieder schmerzhaft sein, vielleicht auch nicht, wer weiß. Aber welches Team wirst du aus der Southeast Division am öftesten anschauen?
Hawks, denke ich mal.
Ja.
Und dann die Heat werde ich mir gerade, glaube ich, am Anfang der Saison auch relativ häufig anschauen und dann mit der deutschen Brille natürlich auch die Wizards so ein bisschen, einfach um zu sehen, wie sich die beiden Jungs da schlagen.
Ja, ja. Ja, ich glaube, so ist es bei mir auch. Also so der Ablauf. Also Hawks auf jeden Fall am öftesten, dann vielleicht hin und wieder Heat. Ich weiß gar nicht, ob es so oft passieren wird, aber ja. Wer kommt am weitesten? Haben wir ja auch schon besprochen. Miami, würde ich jetzt sagen.
Ja, ich traue nur ihnen zu, ganz vielleicht eine Playoff-Runde zu gewinnen und wahrscheinlich auch das eher nicht. Was irgendwie ziemlich viel über diese Division aussagt. Aber also schon Miami.
Ja, irgendwie, da sie so in den unteren 4 wahrscheinlich reinrutschen werden, oder da sehe ich sie zumindest eher, kann ich mir schwer vorstellen, dass sie gegen eins der Top-Teams gewinnen. Also von daher glaube ich, ja.
Ich glaube es auch nicht. Ja. Aber wie gesagt, am allerehesten noch.
Ja, auf jeden Fall. Bold Prediction.
Also es ist eigentlich eher was ich hoffe oder was mich irgendwie freuen würde. Markelle Fultz schafft es in die Rotation im Magic.
Verdammt.
Das, hattest du das auch?
Ich hatte Markelle Fultz etabliert sich als NBA-Spieler.
Ja, ich glaube dann, das passt auch dann.
Ja.
Wäre echt tatsächlich ganz nice.
Nee, würde ich mich auch echt freuen. Also das ist, aber die Geschichte ist irgendwie echt bitter und ich hoffe einfach, dass er da irgendwie das jetzt mit der Erkenntnis der Verletzung und der Behandlung, dass man da irgendwas gefunden hat und er zumindest dann eben sich als, was es dann am Ende wird, also muss er jetzt kein Superstar werden, aber einfach, deswegen habe ich auch bewusst gesagt, als NBA-Spieler, also, dass er sich da in die Rotation reinspielt und da auch festspielt. Ich meine, das Workout-Video sah gut aus.
Ja, und ich meine, selbst wenn er nicht werfen kann, dann ist er immer noch recht groß und athletisch und das passt ja bei den Magic einfach
absolut,
auch ins Konzept.
Absolut, also er ist eigentlich wie gemacht für die Philosophie der Magic. Und daher muss es jetzt klappen einfach.
Ja, und man hätte den Namen auch noch mit Isaiah Thomas ersetzen können. Also
ja,
das ja. Ist die Hoffnung quasi genau die gleiche.
Genau. Die beiden sollen ihren Platz finden und da es ja sich um eine Bold Prediction handelt, werden die beiden ihren Platz auch einfach finden. Wir denken positiv und beeinflussen damit positiv oder so.
Finde ich gut.
Ja, es sind nicht ganz 8 Stunden geworden. Es sind nicht mal 1,5 Stunden geworden, aber war nett mal wieder zu quatschen, oder?
Ja, ich habe es ein ganz kleines bisschen vermisst.
Ich auch. So Montag immer so ein bisschen, ich wollte schon wehmütig meinen Platz aufbauen und dann, oh nee, doch nicht. Ole streckt ja noch alle Viere von sich. Oder wie man so schön sagt.
In der Lage kann man schon noch podcasten, aber...
Ja, das stimmt.
War schwierig.
Ja, nee.
Ich habe es tatsächlich auch mal über einige Wochen geschafft, ziemlich einen NBA-Blackout zu machen. Also Twitter hatte ich sowieso... tatsächlich deinstalliert
halt
für 4 Wochen, hab's gar nicht genutzt.
Aber du hast sogar deinstalliert, oder was?
Ja. Wenn dann richtig.
Smart Move.
Ist auch ein ganz, ganz witziger Selbstversuch, weil so die ersten paar Tage zuckt der Finger oder zuckt die Hand natürlich dann trotzdem
immer mal
wieder, weil man es halt so drin hat.
Ja, das finde ich auch so krass, wie du teilweise wirklich so automatisch Richtung Handy greifst. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch, wenn es einfach neben liegt und dann manchmal ziehe ich ihn dann zurück und denke mir so, nee, jetzt nicht. Aber dieser Automatismus ist schon bitter.
Da kommt die andere an und kloppt drauf.
Ja, genau.
Dann, nein. Ich lese dafür jetzt häufiger dann Zeit online auf dem Handy oder sowas. Es kommt jetzt langsam auch schon wieder zurück. Also wie gesagt, ich habe es ja dann auch vermisst und jetzt tauche ich dann auch wieder ein in den NBA-Kram. Aber es war für ein paar Wochen mal ganz nett, einfach mal richtig raus zu sein.
Das glaube ich. Das tut auf jeden Fall gut. Ja, aber umso besser, dass du wieder drin bist. Und auch sehr schön, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr uns nicht ganz vergessen habt über die 4 Wochen. Und dass ihr uns jetzt zugehört habt und jetzt geht's weiter. Also die Saison ist nicht mehr so wahnsinnig weit weg, die Training Camps sind nicht mehr wahnsinnig weit weg. Zwischendrin haben wir noch eine Basketball-WM und wir werden jetzt einfach mit unseren Previews weitermachen. Werden natürlich auch, nachdem wir Ole jetzt ja wieder Twitter hat, werden wir auch das aktuelle Geschehen so ein bisschen im Auge behalten, falls sich irgendwas tut, worüber es sich zu reden lohnt. Und ja, nächste Woche sind wir wieder da. Man munkelt, dass wir da eventuell im selben Raum sitzen.
Ist auch was gehört.
Könnte ganz vielleicht
passieren.
Ne? Könnte passieren. Wo das sein wird, wie das sein wird, erfahrt ihr natürlich nur, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Jeder Netflix-Serienschöpfer wäre stolz auf diesen Cliffhanger.
Ja, ganz groß.
Groß, ne? Und jetzt würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Erzählt es gerne weiter, wenn es euch gefällt. Hört gerne wieder rein und bis nächste Woche hoffentlich. Schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen und bis bald. Reingehauen.